Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Vorher ein bisschen verraten, was im ersten Buch stattfinden wird. Ich danke schön.
Ja, hallo. Mein Name ist Edgar Nimroth. Ich freue mich, dass ich hier auf der Buchmesse Buch 2 der Eichenwald-Saga vorstellen kann. Das Ende des Bannfluchs, wie die Frau Lauinger schon gesagt hat. Und Buch 2 schließt inhaltlich ganz direkt an die Geschichte aus Buch 1 an. Deshalb muss ich so einen ganz kurzen Abriss noch euch geben, was bisher geschah im Buch 1, der geheimnisvolle Bannfluch. Erstmal zum Ort der Handlung. Wir befinden uns tief in einem uns unbekannten Eichenwald in der realen Welt. Und in und um diese altehrwürdigen Bäume leben kleine, gnomenhafte Wesen, so in der Größe, also kaum größer als ein Fliegenpilz. Das sind die Eichnocks. Und die Helden der Geschichte, das sind zwei 13-jährige Jungs, Arun und Knorrik. Und die haben durch eine Reihe übler Streiche die ganze Dorfgemeinschaft gegen sich aufgebracht. Und ganz besonders in Ungnade gefallen ist der Arun, von dem niemand so wirklich weiß, woher er kommt. Denn er wurde als Findelkind vor dem Dorf aufgefunden und unterscheidet sich auch schon äußerlich von den eher etwas grobschlächtigen Eichnocks. Und wegen all der Streiche müssen die beiden Jungs jetzt eine Strafe bei der eigenbrötlerischen und einflussreichen Kräuterweisen des Dorfs ableisten, der Oma Grima, das ist die älteste lebende Eichnock. Und die beiden Jungs erweisen sich schon sehr bald als äußerst talentiert in Kräuterkunde und Spurensuche. Und das nutzt die gewiefte Alte für ihre Zwecke aus, denn seit einiger Zeit wird sie von seltsamen Träumen heimgesucht und die ganz offensichtlich mit dem mysteriösen Bannfluch der dunklen Ruine zu tun haben. Das ist ein ehernes Gesetz der Eichnocks, das die von großen Teilen des Waldes fernhält. Und dieses Gesetz will die Alte mit der Unterstützung der beiden Jungs auf den Grund gehen. Und durch eine gemeine Intrige gegen die zwei erhalten dann die drei, also die Oma Grima, Arun und Knorrik, unerwartet die Möglichkeit zum Aufbruch in Richtung Bannfluchgrenze. Und auf dem Weg dorthin wird ihnen von unbekannter Weisheit mehrfach Hilfe zuteil, nicht zuletzt auch durch die Unterstützung von Raben und einer geheimnisvollen Unbekannten. Und so erreichen sie schließlich die dunkle Ruine. Aber zu ihrer Verblüffung begegnen sie dort einem dem ihren Volk sehr ähnlichen anderen Volk, den Felslingen. Und dem Volk ist offensichtlich sehr daran gelegen, das Geheimnis um den Bannfluch zu lüften. Nur so unbemerkt, wie sie gedacht haben, konnten sie nicht aufbrechen, denn die Kunde vom Bruch des Bannfluchs hat bereits das Dorf der Eichnocks erreicht und die Angst vor möglichen Konsequenzen draus spielt einem einflussreichen Ränkeschmied in die Hände, der schon ganz lang drauf wartet, die Macht an sich zu reißen. Das ist der Großbürger Rogard. Und wir steigen jetzt im Buch 2 in die Geschichte ein, zu einem Zeitpunkt, wo der Merolon, das ist der Anführer, der erste der Felslinge, die Oma Grima, Arun und Knorrik zu den Traumknüpferinnen begleitet. Das sind vier seltsame, unheimliche Gestalten, vier Schwestern, die auch Hüterinnen der Vergangenheit ihres Volks, also des Volks der Felslinge sind. Und da fange ich jetzt an. Oma Grima folgte Merolon mit festen Schritten. Arun atmete schon einmal tief durch, bevor er sich in Bewegung setzte. »Komm schon!« Er schob Knorrik in die dunkle Öffnung. Beide tasteten sich an der Felswand entlang. Arun hörte vor sich einen unterdrückten Fluch, der ihn zu noch größerer Umsicht veranlasste. Nach wenigen Schritten mündete der Weg in eine runde Höhle, die durch das brennende Feuer kaum erhellt wurde. Arun sah sich um und versuchte, so viel wie möglich zu erkennen. Die Höhle war zu klein, um den Schwestern auch als Wohnraum dienen zu können. Außerdem befand sich keinerlei Einrichtung darin. Auf den ersten Blick bemerkte er nichts von besonderem Interesse. Doch das trübe Dämmerlicht erlaubte es ihm auch nicht, Details wahrzunehmen. Etwas enttäuscht wandte er sich den Frauen zu. Merolon räusperte sich ungeduldig. Arun hatte den Eindruck, dass die Traumknüpferinnen den ersten absichtlich warten ließen. In gewisser Weise erinnerte ihn das an Oma Grimas Verhalten, dem alten Wenk und Libro gegenüber. Gespannt erwartete er das erste Kräftemessen zwischen den Kräuterweisen und den Schwestern. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis sich eine der Gestalten, wahrscheinlich Arina, am Feuer vorbeugte und den Eichnocks zuwandte. Sie sprach mit der gleichen tiefen Stimme, die sie bereits zum Betreten der Höhle aufgefordert hatte. »Seid willkommen, Eichnox. Es ist uns eine Ehre, euch zu begrüßen. Nehmt Platz und wärmt euch an unserem Feuer.« Merolon schien sie gar nicht mehr zu bemerken. Er ließ sich mit ihnen zusammen nieder, doch selbst im schwachen Licht der Flammen war deutlich zu erkennen, wie sehr ihn die Missachtung ärgerte. Die erneute Pause nach Arinas kurzer Ansprache ließ Oma Grimas äußerst strapazierten Geduldsfaden reißen. Schon den ganzen Tag lang war sie vertröstet worden. »Ich möchte ja nicht unhöflich sein!« Ihr barscher Tonfall zeigte genau das Gegenteil. »Aber hättet ihr die Güte, uns den Grund unseres Treffens mitzuteilen? Ich glaube, wir haben ein Recht darauf, endlich Antworten zu bekommen.« Arina lachte leise und antwortete: »Natürlich habt ihr das Recht, alles, was euch betrifft, zu erfahren.« Oma Grima nickte zufrieden, als die Traumknüpferin fortfuhr: »Merolon hat euch schon erzählt, dass wir die Hüterinnen unserer Vergangenheit sind und euch Einblicke in längst geschehene Ereignisse verschaffen können.« Freundlich wandte sie sich an die Kräuterweise. »Ungeduld ist das Vorrecht der Jugend. Deshalb sehen wir dir deinen ungebührlichen Ton dieses Mal nach.« Oma Grimas Gesicht gefror nach dieser Zurechtweisung zu Eis. Das hatte der ältesten lebenden Eichnock noch niemand gesagt. 1-0, dachte Arun und schaute hinüber zu Merolon, dessen Mundwinkel leicht nach oben zuckten. »Heute Abend werdet ihr bedrückende Dinge sehen.« Arina war sehr ernst geworden. »Alles, was Merolon euch erzählt hat, ist die bittere Wahrheit. Unsere beiden Völker lebten lange in Frieden miteinander, bis Unvernunft und Missgunst begannen, unser gutes Verhältnis zueinander zu zerstören. Doch wir haben die Hoffnung auf neue, bessere Zeiten nicht aufgegeben. Wir betrachten euer Kommen als ersten Schritt einer vorsichtigen Annäherung, wohl wissend, wie viel Vertrauen dafür nötig ist. Im Gegensatz zu euch haben wir keine Dokumente. Unsere Geschichte haben wir in unzähligen Träumen aufbewahrt, jederzeit abrufbar und mit unserer Hilfe jedem zugänglich.« Mit einer raschen Handbewegung warf sie Arun einen kleinen Beutel zu, den dieser geschickt auffing. »Diese Kräuter mit heißem Wasser überbrüht, erleichtern den Schlaf und öffnen den Geist. Trinkt ihn vor Mitternacht und ihr könnt euch mit uns auf den Weg in unsere gemeinsame Vergangenheit machen.« In der kurzen Pause, die auf diese Worte folgte, war es so still, dass man eine Baumassel hätte atmen hören können. »Niemand soll gegen seinen Willen zum See der Vergangenheit geführt werden. Deshalb frage ich euch, seid ihr dazu bereit?« Obwohl ihre Augen nicht zu sehen waren, konnte Arun den Blick der Traumknüpferin spüren. Es war, als schaute sie ihm direkt in die Seele. »Wir haben nicht den ganzen beschwerlichen Weg zu euch auf uns genommen, um kurz vor dem Ziel zu kneifen. Selbstverständlich werden wir dieses Gebräu trinken und uns deiner Führung anvertrauen.« Oma Grima schnappte sich den Beutel aus Aruns Hand. Sie hatte sich schnell wieder erholt, doch es fiel ihr hörbar schwer, den Schwestern gegenüber einen einigermaßen verbindlichen Ton anzuschlagen. Arinas Stimme klang zufrieden, als sie sagte: »Wenn ihr beiden der gleichen Meinung seid,« Arun und Gnoi nickten, »dürft ihr euch jetzt zurückziehen. Doch denkt daran, jeder von euch muss vor Mitternacht eine Tasse des Kräuterdranks zu sich genommen haben.« Dann schwieg die Sprecherin. Und sie hatten das Gefühl, das Licht sei eine Spur dunkler geworden. Denn die Traumknüpferinnen waren vor der Höhlenwand kaum mehr auszumachen. Ja, nun lassen wir im Moment mal die drei Eichnocks mit ihren bangen Erwartungen zurück und lenken unsere Aufmerksamkeit auf die Heimat unserer Gefährten, den tiefen Eichenwald. Das milde Frühlingswetter dort und das geschäftige Treiben im Unterholz sind trügerisch. Denn nicht nur die Intrigen Rogats gefährden ernsthaft den Frieden im Dorf, auch im Wald selbst lauert noch eine weitere Bedrohung, von der aber niemand auch nur die leiseste Ahnung hat. Der Morgen erwachte im Eichenwald. Die Sonne schickte bereits ihre ersten Strahlen durch die Blätter der alten Baumriesen. Vorboten, die warmes, sonniges Wetter ankündigten. In den letzten Wochen hatte sich das Leben unaufhaltsam Bahn gebrochen und längst die Oberhand über das Grau des langen Winters gewonnen. In der Luft lag der schwere, süße Duft tausender Blütenpflanzen, die in allen Regenbogenfarben leuchteten und auf das Eintreffen nektarsuchender Insekten warteten. Überall summte und brummte es. Emsige Bienen und träge Hummeln waren in großen Schwärmen unterwegs, begleitet von einer unüberschaubaren Zahl schillernder Schmetterlinge, die torkelnd ihre Kreise zogen. Der Frühling stand in voller Blüte, begleitet von vielstimmigem Vogelgezwitscher. Im dicht belaubten Geäst wurden bereits heftige Revierkämpfe um die besten Nistplätze ausgefochten. Und über den Waldboden zogen sich endlose Ameisenstraßen hin zu mächtigen Hügeln, auf denen es geschäftig wimmelte. Doch all das bemerkte er nicht. Die zitternde Nase nur wenig über dem Boden schob er sich ungeduldig suchend durchs Unterholz. Immer wieder reckte er den Kopf so hoch er konnte und schnüffelte hektisch in jede Richtung. Trotz aller Anstrengungen war es ihm immer noch nicht gelungen, Witterung aufzunehmen. Der süßliche Nektarduft war so stark, dass es ihm nicht möglich war, etwas anderes wahrzunehmen. Das machte ihn wütend, denn er musste unbedingt die Stelle wiederfinden, an der er vor einigen Tagen diese schicksalshafte Entdeckung gemacht hatte. Allein der Gedanke daran ließ ihn vor Gier hecheln. Ihm war dieser unwiderstehliche Duft in die Nase gestiegen, der ihn sofort in seinen Bann gezogen hatte. Der aufregenden neuen Spur folgend war er schließlich zu einer gut im Unterholz verborgenen Stelle gelangt, einer großen Ansammlung seltsamer rot-schwarzer Kräuter, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Sein Instinkt hatte ihn sofort in höchste Alarmbereitschaft versetzt, denn es sah nicht so aus, als wäre hier die Natur allein am Werk gewesen. Irgendjemand legte diese Pflanzen ganz gezielt an. Wesen mit solchen Fähigkeiten waren gefährlich für ihn. Schon einmal hatte er sich unbesonnen auf eine vermeintlich leichte Beute gestürzt. Doch die kleinen zweibeinigen Waldbewohner waren viel wehrhafter gewesen, als er es sich hatte vorstellen können. Endlich! Er hatte ihn wiedergefunden. Ein kaum zu spürender feiner Geruch mischte sich nun unter den vorherrschenden Nektarduft. Sein Herz begann vor Aufregung zu rasen. Er durfte die Spur auf keinen Fall wieder verlieren. Er würde immer wieder von diesen wunderbaren Kräutern naschen, um die Kraft daraus zu schöpfen, von der er nicht gewusst hatte, dass es sie überhaupt gab. Vorsichtig witterte er in jede Richtung und wandte sich dann nach links. Ohne darauf zu achten, was um ihn herum geschah, eilte er getrieben von unbändiger Vorfreude voran. Die zwei grobschlächtigen Gestalten, die sich mit aufgerichteten Speeren hinter dem Stamm einer mächtigen Eiche versteckt hielten und ihm nun hastig folgten, bemerkte er nicht. Ja, was genau hinter dem Bannfluch steckt, das soll jetzt an dieser Stelle nicht verraten werden. Nur so viel: Nachdem die Eichnox den ersten Schock darüber überwunden haben, geraten Arun und Gnorg in einen heftigen Streit, der ihre tiefe Freundschaft ernstlich bedroht. Und dann wird Merolun, der erste der Felslinge, zusammen mit Arun nochmals zu den Traumknüpferinnen gebeten. Gnorg, der durch den Streit noch tief verletzt ist, gibt den vier alten Frauen die Schuld an der ganzen misslichen Situation und schleicht den beiden heimlich nach. Zum Glück trat der erste gerade in den nachtschwarzen Höhleneingang. Gnorg war beinahe das Herz stehen geblieben. Er hatte Merolun doch längst in der Höhle vermutet. Eilig zog er sich so weit zurück, bis die ersten Büsche ihm ausreichend Deckung boten. Aufs Äußerste angespannt versuchte Gnorg, seinen rasenden Puls zu beruhigen. Erfolglos, denn nach Augenblicken, ohne Vorwarnung, rannte Arun in wilder Hast an seinem Versteck vorbei. Obwohl ihm erneut ein Riesenschreck in die Glieder fuhr, wusste Gnorg sofort, irgendetwas war laufen. Aruns weit aufgerissene Augen sprachen Bände. Der Kurze, dem es dem fahlen Mondlicht gelungen war, die Wolkendecke zu durchdringen, hatte für diese Erkenntnis aufsteigende Panik weckte in Gnorg den Drang, sofort von hier zu verschwinden. Doch er wollte auf keinen Fall Merolun über den Weg laufen. Mit angehaltenem Atem hinein. Vergebens, das heftige Pochen seines Herzens machte es ihm unmöglich. Ob sich der Erste noch immer bei den Schwestern befand? Gnorg musste riskieren, denn ganz allmählich schliefen ihm die Beine in dieser unnatürlichen Haltung ein. Er fing an, um sich zu erheben. Er starrte jedoch mitten in der Bewegung. Eine plötzlich hart auf der Schulter, eine zweite auf seinem Mund und ganz dicht neben sich vernahm er Oma Grimas Stimme. »Keinen Laut und nichts wie weg von hier, dass man uns wie elende Spione erwischt. Bist du denn von allen guten Waldgeistern verlassen?« Gnorgs Erstarrung löste sich erst, als die Kräuterweise ihn grob auf die Füße zog und unsanft zurück zur dunklen Ruine. Es geschah äußerst selten, dass Oma kam und nach Worten rang. Doch als sie versuchte, den Wachen eine nachvollziehbare Erklärung dafür abzuliefern, warum sie sich vorhin alleine zu einem entspannenden Abend verabschiedet hatte und jetzt zusammen mit einem ziemlich kleinlauten Gnorg zurückkehrte, war es soweit. Besonders unangenehm wurde es, als der ältere Wächter sagte, wie es denn möglich sein konnte, in die dunkle Ruine zurückzukehren, vorher verlassen zu haben. Schließlich musste man dazu an ihnen vorbei. Zu selbstsicheren Kräuterweisen trieb der Blick, mit dem er dabei Gnorg musterte, den kalten Stirn. Doch dann hatte sie einen rettenden Einfall. Sie griff in eine der Unzähl ihres Rocks und zog ein kleines Stück Goldwurz hervor. Zum Glück trug sie immer Kräuter und fleißig. Mit einem gewinnenden Lächeln hielt sie den Wachen das auffällig schimmernde Gewächs lassen. Ein Stück dieser Wurzel, fest zwischen die Zähne geklemmt, macht für einige unsichtbar. Auch wenn sie kleiner waren als die der Eichnox, Oma wusste, eng am Kopf anliegende Ohren bei Felslingen bedeuteten nichts Gutes. Eilig fuhr sie fort. Ich kann kurz gut verstehen, wenn ihr mir nicht glaubt, doch leider kann ich euch die Wirkung der Goldwurz nicht demonstrieren. Es wäre viel zu riskant. Die beiden wachen irrig. Ihre Ohren richteten sich auf. Auch das kannte die Kräuterweise von Arun. Allmählich gewann sie ihre Selbstsicherheit zurück. Das Fabulieren begann ihr sogar ein wenig Spaß. Falsch angewendet wird diese Wurzel nämlich zur tödlichen Gefahr. Man nur einsetzen, wenn das eigene Leben oder das anderer bedroht ist. Das ist auch der Grund, warum ich mit Hilfen noch hart ins Gericht gehen muss. Nicht nur, dass er allein und ohne meine Erlaubnis die Dunks pure Abenteuerlust verlassen hat. Nein, er hat euch in völlig unverantwortlicher großer Gefahr ausgesetzt. Denn hätte er zu fest zugebissen, wäre sein einer gewaltigen Explosion zerplatzt. Oma Grima strengte sich mächtig, um zu verbergen, die entsetzten Gesichter der Wächter bei ihr auslösten. Sie durfte den Bogen spannen, musste aber noch den Schlusspunkt setzen. Schwer seufzend sagt, ich habe lediglich ein wenig Zerstreuung gesucht. Stattdessen habe ich diesen leichtsinnigen Kerl gefunden. Immerhin hat er mir, gleich nachdem ich ihn erwischt hatte, sein verrichtet. Nun, wenn ich es mir recht überlege, dieser unangenehme Vorfall auch euch in eine peinliche Situation bringen. Vielleicht wäre es besser, wenn wir alle stillschweigen üchtlichen Ereignisse hielten. Nach ihrer letzten Bemerkung schien ein Problem zu dämmern, was auf sie zukommen konnte, wenn sie diesen seltsamen Zwischenfällen meldet. Sollte ihr Vorgesetzter Oma Grimas Version anzweifeln, muss Frage gefallen lassen, wie es ein Halbwüchsiger hatte schaffen können, an ihnen vorbeizukommen. Der ältere der beiden räusperte sich unbehaglich. Nun wollen wir noch einmal Gnade vor Recht ergehen lassen. Wenn du mit dem Kerl nur ordentlich einen siegelst, ist das Strafe genug, wie ich finde. Ja, jetzt sind sie gerade in einer Situation herausgekommen. Jetzt werfen wir mal wieder noch einen kurzen Blick auf die mehr als der Eichnox. Hier ist der Rogard kräftig als Strippenzieher tätig und seinem Ziel ein Stück näher gekommen, die Macht an sich zu reißen. Und wie immer geht er dabei eher zimperlich mit seinen Gegnern um. Auch die Wahrheit interessiert ihn nur so weit, wie sie ihm bei seinem Großbürger Rogards Stimmung an diese nicht besser sein können, obwohl ihm Schlaf fehlte. Die unerfreulichen Diskussionen der letzten Tage, dem widerspenstigen Bäckermeister und seinen Mitstreiterinnen, Aliana und Melle, Vergangenheit. Zum Glück hatten sich seine Verbündeten selbst durch die Wahrheit über die Erneuertläuse nicht davon abbringen lassen, ihn zu unterstützen. Zudem war es ihnen überraschend gelungen, die Stimmung im Dorf gegen die Kräuterweise und ihre Komplizen weiter aufzuheizen. Alte Wenk als Ratsvorsitzender und Libro der Bewahrer standen mittlerweile in einem erstaunlich. Deshalb fanden seine Vorwürfe eine unerwartet breite Zustimmung. Großbürger grinste böse und ging in Gedanken noch einmal alle Punkte durch. Hoch an der Gemeinschaft der Eichnox durch den Bruch des Bannfluchs der dunklen Ruine, begangen von Oma, Arun und Knorrig. Unter Beihilfe des amtierenden Ratsvorsitzenden Wenk Pro. Rogard war siegesicher. Endlich würde er seine größten sein Ziel zum Ratsvorsitzenden aufzusteigen, rückte in greifbare Nähe. Ja, während der Großbürger weiter an seinen Intrigen spinnt, wenden wir uns wieder Oma Knorrig zu, die jetzt gerade Rumpetz, dem Trankbereiter der Felslinge, abstatten. Ein seltsamer kleiner Mann und sowas wie ein Kollege der Kräuterweise. »Du bist also Rumpetz«, bemerkte Oma Grima sichtlich. »Sie hat es erraten, wie schlau sie doch ist. Einer Kräuterweisen der Eichnox war...« Der Spott in der Stimme des Trankbereiters war nicht zu überhören, aber er gluckste dabei, dass Oma Grima zu Knorrigs Überraschung lachend auf ihn zuging. »Ich freue mich wirklich, dich kennenzulernen, aber wenn ich ehrlich bin, freue ich mich im Moment noch mehr auf den Tee, der so wunderbar duftet.« »Was für ein schlechter Gastgeber, folgt mir doch bitte.« Mit watschelnden Bewegungen lief man einige Schritte bis zu einer großen Ansammlung gemütlich aussehender Kissen und bedeuteten sich zu setzen. Und dann war er auch schon durch einen schmalen Durchgang an der anderen Seite des Raums. Kurz darauf hörte Knorrig das Klappern von Geschirr und keuchend kam ihr Gastgeber wenige auf einem großen Tablett zurück. Darauf befanden sich eine riesige Kanne voll köstlich duftende und drei nicht minder mächtige Tassen aus Ton. Oma Grima und Rumpetz waren eine ganze Weile wie alte Bekannte miteinander, scheinbar ohne ihn zu beachten. Doch sich der Drangbereiter unvermittelt an Gnoik. Du bist also der talentierte Gehilfe meiner ein Naturbursche und Freund der Glühwürmchen, wie ich sehe. Gnoik schaute verwirrt zu Oma Grima, doch die Kräuterweise zuckte nur mit den Schultern. Man erklärte sofort, worauf er hinaus wollte. Du musst wissen, ich habe eine Nase und deshalb ist mir der süßliche Duft deiner Kleidung gleich aufgefallen, nachdem ihr mich mit Unheit beglückt habt. Er deutete nun übertrieben gestenreich auf Gnoiks Kopf. Bei diesem Licht ist es schwer zu sehen, doch ein aufmerksamer Beobachter merkt gleich, um dich schweben Duftinsekten herum. Zum Walschrat, die Leuchtinsekten! Seine Flickleiter hatte Gnoik spätestens beim Anblick von Rumpets eigenwilliger Behausung völlig Der Drangbereiter fuhr fort. Nun, mein Lieber, bilde dir nichts darauf ein, daran, dass sie dich außergewöhnlich sympathisch finden. Sie lieben ganz einfach den Duft des Zuckerkrauts. Dieses Kraut wächst außerhalb der dunklen Ruine beinahe überall. Ich vermute, wenig darin gewälzt. Die Wirkung lässt allerdings nach ungefähr 10 Stunden nach. Also nahe, dass du in der letzten Nacht noch ein wenig den Kopf aus den Mauern der dunklen Ruine gesteckt hast. Das tun nur wahre Naturburschen. Habe ich recht? Sein scharfer Blick ließ Gnoik ins Gesicht schießen. Dieser Rumpetz wusste mehr, als er sagte. Verlegen suchte Oma Grimas Blick, doch deren Miene blieb undurchdringlich. Schon hob der Drangbellend die Hände. Was sollen wir uns mit solchen Belanglosigkeiten aufhalten, wenn uns Bereitsforderungen der Zukunft in Atem halten? Mit unerwartetem Ernst in der Stimme. Mir wurde zugetragen, dass ihr schnellstmöglich in euer Dorf zurück müsst, um Unheil zu verhindern. Ihr habt sicherlich noch viel vorzubereiten und ich will dem nicht im Wege stehen. So dreht es wieder, kaum dass wir uns kennengelernt haben. Gnoik zog ungläubig die Brauen hoch, denn Rumpets Worte kamen einem Rauswurf gleich, auch wenn er es sehr höflich formulierte. Behende stand der Drangbereiter auf und wandte sich an Oma Grima, die sich ebenfalls erhob. In früheren Zeiten wurde zwischen der Kräuterweisen und dem Drangbereiter eine Tradition gepflanzt, wieder aufleben lassen möchte, wenn du einverstanden bist. Der gegenseitige Austausch von hat schon immer beflügelt, wie ich finde. Während er sprach, griff Rumpets in einen Umhangs und förderte zu Gnoiks Überraschung 2 bunte, matt glänzende Steine zutage, laufend ihre Farbschattierungen zu ändern schienen. Hiermit, werte Kollegin, ist es möglich, Zeit miteinander in Kontakt zu treten, sagte er lächelnd. Er reichte der verblüfften Oma einen der Steine und nickte ihr auffordernd zu. Drücke ihn fest und denke dabei. Siehst du? Gnoik riss die Augen auf. Der locker entrumpelte Stein begann sich tiefrot zu verfärben und deutlich sichtbar zu vibrieren. Magrima ließ ihren nun ebenfalls roten Stein fallen, rieb sich erschrocken die Stirn und sie... Unterholz und Donnengestrüpp, was geht hier vor? Gnoik bemerkte ein Lächeln in Rumpets Augen, als der sagte, das erste Mal ist es vielleicht etwas erschreckend. Diese uralten Steine ermöglichen es ihren Besitzern, Gedanken auszutauschen. Da spielt es keine Rolle, wie weit sie voneinander entfernt sind. Dies ist ein wohlbehütetes Vorfahren. Ich vertraue es dir nicht ganz uneigennützig an. Schließlich habe ich keine Frage, die mich drängt, die beschwerliche Reise zu eurem Dorf anzutreten. Und ein Rabenflug nicht in Frage. Oma Grima hatte sich schnell wieder gefasst und hatte nachdenklich den Stein, der nun erneut das ursprüngliche Farbenspiel zeigte. Das etwas überraschende Ende des Besuchs nicht unrecht zu sein, denn sie sagte, ja, Dietz, ich danke dir für das Vertrauen, das du mir entgegenbringst, obwohl wir uns kaum kennen. Sie steckte den Stein behutsam in eine ihrer Rocktaschen. Ich werde ihn stets sagen, denn ich habe so eine Ahnung, dass er uns schon bald sehr hilfreich sein wird. Jetzt lachte glucksend. Ja, mit Ahnung ist das so eine Sache. Aber es schadet sicher, auf sie zu hören. Ja, wie recht der Rumpetz mit dieser Äußerung hat, sich schon sehr bald, doch das erfahren wir heute nicht mehr. Denn an dieser Stelle möchte ich jetzt beenden, mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ein kurzer Hinweis noch, jetzt dann gleich danach im Anschluss noch die Möglichkeit, wenn jemand es möchte, das Buch zu erwerben, wird es dann signieren. Sie können auch am Stand vom Kleinbuchverlag Lauinger nachher vorbeikommen, das ist in Halle 4, Stand D102. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.